Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Alex Töspers
und dem großen Jahresrückblick 2024. Deshalb hier und heute mal keine Entweder-Oder-Fragen, sondern mit uns zwei leuchtenden Kerzen in der Adventszeit, die eine ganze Folge hindurch Fragen zum Fahrradjahr 2024 beantworten werden. Hochs und Tiefs, Verlierer und Gewinner, Erwartendes und Überraschendes. Alex, du bist bereit?
Yes.
Erheb dein Nicht-Glühweinglas und beantworte mir folgende Frage. Was hat dich im Jahr 2024 besonders überrascht?
Ja, es ist gar nicht so lange her. Also das war in den letzten zwei Wochen. Hat mich wirklich komplett von den Socken gehauen, die Pira-Insolvenz. Also KTM und die Pira Industries hat ja europäisches Restrukturierungsverfahren eingeleitet. Ist ganz neu, die Art. Aber sie sind tatsächlich insolvent. Und das hat mich wirklich völlig von den Socken gehauen. Also komplett überrascht. Kalt erwischt.
Du hast so eine gewisse Verbindung zu Pira. Erklär mal, wer alles zu Pira gehört.
Naja, Pira, die ganze Pira ist ja eigentlich eine komplette Konzernstruktur, aber das Bekannteste ist natürlich also zwei Dinge. Das KTM Motorrad, nicht zu verwechseln mit KTM Fahrrad. Also KTM Fahrrad und KTM Motorrad sind komplett unterschiedliche Firmen. Die haben nichts gemeinsam, außer vielleicht das Logo, das sie teilen, aber da ist... Also es ist komplett unterschiedlich. Und was für uns natürlich noch interessant ist, es gab ja die Pira New Mobility, das ist der Fahrradzweig, der anscheinend nicht betroffen ist, aber der natürlich auch, wir haben ja öfter schon darüber gesprochen, ein oder anderes Problem hat. Und zum Pira-Konzern gehören noch sehr, sehr viele andere Submarken, die aufzuzählen würde zu lang dauern. Für uns relevant, Motorrad natürlich und das Thema Fahrrad.
Und wer ist bei Fahrrad dabei an Marken, damit man sich das vorstellen kann?
Da ist Husqvarna, Gasgas, da war dabei Raymond, das ist mittlerweile rausgetrennt. Es war dabei Feld, das ist auch wieder rausgetrennt.
Was ist denn mit Lightwheel eigentlich?
Lightwheel ist auch noch drin, das wurde auch gekauft, aber da ist natürlich jetzt relativ viel Dynamik dabei, wie Marken ausgepackt werden. Es ist auch noch Johansson dabei, das ist eine Lastenradfirma aus Regensburg, wobei da nicht ganz sicher bin, ob die nicht wieder auch draußen sind. Also viel Dynamik, relativ viele Marken und viel Dynamik gerade.
Okay. Meine Überraschung des Jahres 2024, ich habe vorher ganz kurz gesprochen, dass wir beide einigermaßen vorbereitet sind. Ja. Ich habe mir tatsächlich eben Gedanken gemacht, was wird Alex sagen? Dann muss ich also was anderes sagen. Und deswegen dachte ich, schaue ich einfach mal generell nach positiven Sachen.
Ja,
wir haben es wieder. Und dachte mir, was mich wirklich überrascht hat 2024 war, dass Prompton mit einem größeren Laufradmodell gekommen ist. Mit einem 20-Zoll-Laufrad der G-Line. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hättest du mit 2023 sagen können, hätte ich wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt.
Ja.
Aber sehr schön.
Ja.
Dann nächste Frage. Wer oder was hat dich besonders beeindruckt im vergangenen Jahr?
Da gab es einiges. Also zwei Dinge, die also wirklich rausstechen, also da bin ich ein unglaublicher Fan davon, ist ein junges Startup aus Regensburg. Also ich habe da totale Regensburg-Connection gerade. Jetzt kommen zwei Firmen aus Regensburg. Das eine ist Tulock.
Wie schreibt man das?
Das schreibt man wirklich 2 und L-O-C-K, also für Tulock, also das Wortspiel etwas abzuschließen. Die haben ein Schloss auf den Markt bringen, das in der Vorderradnahe besitzt. Also ich fand es erstmal so, dann haben sie es mir erklärt. Absoluter Wahnsinn, ist das absolut aufbruchssichere Schloss. Dieses Schloss ist das einzige Schloss weltweit, das kein Dieb aufbrechen kann. Sie können nur, indem sie das Fahrrad zerstören. Und ist super leicht, super einfach einzubauen, kann wie gesagt nicht zerstört werden und
Wieso
ist
dadurch
bei Bolzen, also alles, was irgendwie eine Kette oder Bolzen ist, ist wirklich völlig problemlos zu öffnen.
Ja.
Also es gibt mittlerweile so hydraulische Scheren mit einer irre hohen Schnittkraft und die haben im Grunde genommen können fast alles aufzwicken.
Das ist, was bei dir im Hintergrund hängt. So.
Ja, genau. Das ist genau da hinten. Und die Tulock hat eine einfache Idee. Sie bauen diesen Schließbolzen direkt in die Narbe ein. Damit kann ich nicht aufzwicken. Es wird auch die Achse gesperrt, wenn das Schloss verschlossen ist. Das heißt, der Dieb könnte nur durch Zerstörung, also indem er das Ding aufsägt, das Fahrrad dann wieder gangbereit machen und das zerstört den Business Case der Diebe, weil 80% sind tatsächlich Beschaffungskriminalität laut der Polizeistatistik. Und der Business Case ist schnell klauen, sicher klauen und schnell wieder verkaufen. Und genau das funktioniert mit diesem Schloss. Super einfache Idee, haben sie patentieren lassen. Ein unglaublich gutes Gründerteam. Also ich hab schon, also der Bernd und ich, wir haben ihnen natürlich schon sofort ein Angebot gemacht, weil wir sie sofort abwerben wollten. Ja. Also ich halte von ihnen ganz, ganz viel. Und es ist unglaublich schön zu sehen.
Wie entschließe ich das Schloss?
Entweder per App, wenn es integriert ist, oder mit einem kleinen Transponder. Es gibt sogar auch, sie haben an alles gedacht, also wir haben es wirklich gechallenged, wollten das, also,
bist du jetzt Business Angel oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist, es wäre schön, also ich kann ja mal fragen, vielleicht mit meinem paar Krötlein. Nee, ich halte von denen wirklich
super.
Richtig viel. Cool. Finde ich super. Junge Burschen, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich total Chapeau.
Oberpfalz.
Ja. Und da muss ich gleich noch was hinterher schieben, weil Marke, die mich schon lang wirklich total begeistert, ist Rough Cycles. Die machen 20 Zoll Fettbikes, aber sehr vernünftig, sehr, sehr cool, sehr, sehr gut zu fahren mit Sitzbank, super coole Marke, super coole Burschen, die das machen. Und wir haben so ein Ding, ich habe mal ein paar Wochen daheim gehabt und da war es wirklich so, die Nachbarn, es hat sich rumgesprochen und es waren die Nachbarn, die haben klingelt und gefragt, ob sie mit dem Ding fahren dürfen. Ich halte von der Kategorie wahnsinnig viel, die interpretieren es jetzt sehr, sehr cool, aber ich glaube, dass es für die urbane Mobilität super sein könnte und super tolle Geschichte. Und jetzt merkst, jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören, dann auch was Cargo gebracht hat, die Marke aus Koblenz, glaube ich, sind die, ja. Mit dem Urban Bike, mit sehr, sehr smarten Ansätzen. Ich bin ganz frustriert, weil ich total neidisch bin, weil es einfach total cool ist. Stilistisch, glaube ich, kann man schon ein bisschen was machen, aber vom Konzept her Wahnsinn.
Und das ist schon das. Das entwickelt wurde gemeinsam mit der Uni Darmstadt, glaube ich.
Ja, toll, Wahnsinn.
Kann man
super, richtig.
Recherchieren und findet ein paar Bilder online.
Ja, schaut es euch an. Super. Also, und da muss ich schon wirklich sagen, da passiert schon lustigerweise, kommen kleine Firmen Firmen, die man so jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hatte und da kam viel. Und das finde ich super. Da bin ich wirklich ganz begeistert.
Also Cargo hat natürlich eine Tradition. Ihr könnt auch den Podcast mit Arndt nochmal anhören. Der hat mir damals schon ein bisschen angeteasert, was da noch so kommen könnte. Und das ist auch das, was sie interessiert, ja. Also die Mobilität weiterzudenken und auch die Zweiradmobilität weiterzudenken. Super cool. Ah, hey, das sind doch, wow.
Ja, super Inspiration. Könnt gar nicht mehr aufhören. Also es gibt tatsächlich wirklich viel und das finde ich schön. Und es sind vor allen Dingen kleine Firmen, junge Firmen, die jetzt richtig Gas geben, die den Markt aufmischen werden, wo viel passieren wird. Ich glaube, an alle Konsumenten da draußen, schaut euch die kleinen Firmen an. Ihr könnt gar nicht genug begeistert sein von Raw Cycles. Das ist völlig atypisch für mich. Normale, in Anführungszeichen, Fahrräder, die machen Mountainbikes. Super Team, Ruben Thorbeck, der Gründer und Inhaber, wirklich erfolgreich durch die Corona-Krise durch, machen super schöne Bikes, da stimmt irgendwie alles und ich freue mich zutiefst über deren Erfolg. Und jeder, der jetzt ein klassisches Mountainbike, Downhill oder was auch immer, bitte da hinschauen. Und lustigerweise, die sind zwar nicht groß, aber verkaufen nicht so viel weniger Downhill-Bikes zum Beispiel wie eine der ganz großen. Und falls der Ruben zuhört, die allen Kudos, ich bin begeistert. Und ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde reden, aber ich glaube, da wären wir nicht fertig.
Mega nice. Cool. Boah, hey, da bin ich jetzt hier am Struggeln fast mit. Was hat mich besonders beeindruckt 2024? Ich habe so rum überlegt, also, dass es vorangeht mit der Mobilitätswende hier und da in den Städten, also national, aber auch international, sogar in den USA. Das hat mich schon, also so kleine Schritte, das beeindruckt mich dann schon. Und wir haben Women in Cycling Germany gegründet im Januar.
Oh.
Und wie viele Leute dort waren, also Damen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das hat mich sehr gefreut. Cool. Nach dem Schönen jetzt vielleicht ganz schnell. Wer ist dein Verlierer des Jahres?
Das sind, blöderweise, muss man echt sagen, das sind die ganzen großen Konzerne im Fahrradbereich. Also Axel hat wirklich, steht nicht gut da, Pira steht nicht gut da. Die anderen, ZTG und PON und so weiter, da geht's langsam wieder, Track Specialized. Also die Großen haben tatsächlich in dieser Krise ganz besonders stark daneben gelangt. Wahrscheinlich nicht mehr, aber durch die Größe ist es halt stärker aufgefallen. Und das wäre für mich jetzt mein Pick.
Ja, da konnte ich leider auch nichts anderes picken.
Ja.
Das ist es bei mir auch tatsächlich. Wer ist dein Gewinner des Jahres?
Da muss ich tatsächlich sagen, das sind die kleinen Firmen.
Schön.
Ich kann wirklich die kleinen Firmen. Ich bin wirklich begeistert, dass dieser Markt vor einem Erneuerungsprozess steht. Das ist, da kommen junge Wilde, die mit vielen Ideen, die wirklich sich was trauen, tolle Dinge machen. Also da, das kann ich leider jetzt keinen rauspicken. Die ich oben genannt habe, alles super. Sushi München, Marketingmaschine vom Herrn, also alles. Und Konsumenten, schaut euch das an, gebt es den jungen Firmen eine Chance, da kommt wirklich ganz, ganz viel.
Super. Also ja, finde ich echt toll. Kleine Firmen als Gewinner des Jahres, das ist wirklich, das ist ja fast schon inspirierend. Ich habe lauter Frauen. Tatsächlich, ja. Einfach so generell Frauen in der Branche Tour de Femme France, Tour de France Femme, muss man sagen, mit diesem krassen Sekundenfinale da an der Alpe d'Huez. Genauso im Mountainbike-Segment, also jetzt, wenn man vom Sportlichen spricht, bei den Cross-Country-Fahrerinnen, bei den Downhill-Fahrerinnen, was die da inzwischen reißen, dann war es die erste Rampage 2024, wo Frauen teilnehmen konnten.
Ja,
hell yes. Die sind auch eingeschlagen und es wurde so viel Respekt und also wirklich offene Arme von den Jungs. Und es wurde gefeiert in der Medienwelt und ich glaube auch von vielen, vielen Einzelpersonen da draußen. Da war wenig Häme. Ich habe eigentlich gar keine Häme wahrgenommen.
Also ich würde überhaupt nicht verstehen, Entschuldigung, warum Häme?
Weil wir das so gewohnt sind von Frauenfußball und hier diese Sprüche. Aber es war nichts mehr. Nee. Ich glaube, es verändert sich eben und das feiere ich total. Die Einschaltquoten und die Inspiration, endlich weibliche Vorbilder sind ja omnipräsent und das ist schon richtig cool.
Sissi, stellt sich eher die Frage, warum hat es so lange gedauert? Also, warum müssen wir das feiern? Weil es ist eigentlich, sollte eigentlich fast selbstverständlich sein. Ich habe es auch gefeiert, ich fand es super. Ich habe mich dann wirklich so gefragt, okay, warum findest du es jetzt super? Das ist schon lange überfällig. Und bei allen Sportarten, also ich verstehe das bis heute noch nicht, wie man da, also weit kommen können, dass man sowas feiern muss. Das meine ich jetzt wirklich so, sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Ja, absolut, ja. Du rennst bei mir offene Türen ein, aber es ist eben nicht. Und es freut mich immer wahnsinnig, wenn eben das so plötzlich so selbstverständlich ist. Ja.
Ja.
Und die Leute einschalten oder drüber sprechen oder einfach Begeisterung zeigen. Das muss man ja jetzt nicht wirklich irgendwie intensiv verfolgen, sondern einfach sagen, wow, hey, das ist, schaue ich gerne an oder finde ich toll, ohne zu judgen. Und du, gab es eine Stadt oder eine Kommune oder ein mobilitätspolitisches Ereignis, das dich begeistert hat?
Ja, da gab es.
Enttäuscht?
Da muss ich jetzt drei nennen. Ich versuche es kurz zu machen. Hey, du hast ja Johannsantasse.
Ja.
Ui, verrückt.
Regensburg, verstehe
ich. Ja, Regensburg.
Entstanden zumindest.
Ja, genau. Also, wer mir nach wie vor wirklich begeistert, ist Paris. Also was da drüben passiert, weil es ist ja gegen wirklich, die sind mittlerweile Nummer 3 schon auf dem europäischen Index und das ist ja was man wirklich sagen muss, das ist nicht naheliegend. Also gerade in Frankreich sowas zu etablieren und wirklich, das ist auch mit Schutzbett wirklich gegen Widerstände. Finde ich nach wie vor Wahnsinn. Also es gibt, ich könnte jetzt sagen, natürlich Amsterdam und so weiter, aber klar, bei denen ist das Thema schon durch, aber jemand wie Paris, der dann sagt, nee, jetzt raus mit den Autos, jetzt machen wir das, dann gehört da ein bisschen dazu, dass Spanien Tempo 30 in die Innenstädte, Riesenschritt, very inspiring, wer mich total begeistert hat, ist, jetzt, wie vergesse ich jedes Mal den Namen, es ist wirklich echt peinlich, der hinterher Gründer, der hinterher den Anhänger.
Ach so, okay.
Ich werde jetzt schnell nachschauen. Und zwar, was ich Wahnsinn fand, da gab es ja diesen...
Ist der nicht auch aus München-Umkreis?
Ja, genau. Der Gründer hat wirklich im Alleingang gezeigt, was machbar ist.
Ja.
Peter Hornung, mein Gott.
Ja.
Oh Gott, ist das peinlich. Peter, falls du zuhörst, es tut mir leid, ich werde jetzt vergessen nie wieder. Ich bin ganz schlecht mit Damen, das haben wir wahrscheinlich schon gemerkt. Nee, aber was ich Wahnsinn fand, er hat wirklich uns gezeigt, wie man es macht. Da gab es ja diese, da haben wir ja kurz drüber gesprochen, da gab es ja diesen Ansatz, die Anhänger auf 40 Kilo zu beschränken oder alles über 40 Kilo muss unglaublich komplexe Auflaufbremsen haben und das ist völlig grundlos, weil die keinerlei Daten jeweils auf irgendein Problem hingewiesen haben. Und das ist natürlich jetzt not the most burning problem für die Fahrindustrie gewesen und für den Wissing und Verkehrsministerium auch nicht. Aber der hat wirklich im Alleingang so dagegen Alarm gemacht, dass er das Thema tatsächlich jetzt vom Tisch ist. Und das war er, also wie ich es verstanden habe. Und das zeigt, was möglich ist, wenn sich ein Mensch für etwas einsetzt. Und ich glaube, wenn wir, die Fahrerindustrie, zum Thema E-Bike, schnelle E-Bikes, wenn wir uns mal ein bisschen besser aufstellen würden, dann hat uns der Peter gezeigt, wie man es macht. Und das fand ich Wahnsinn. Also wirklich Chapeau, Anthony. Weil ich glaube, er ist nicht der bestvernetzteste Mensch in der Politik. Und er hat es trotzdem geschafft, durch kluge Argumentation und wirklich richtig Alarm gemacht. Fand ich wahnsinnig toll.
So. Einer der Helden 2024, finde ich
super. Ja, absolut.
Sehr cool. Ja, also ja, ich hatte natürlich auch sowas wie Paris, aber vielleicht als Enttäuschung natürlich Berlin. Geplante Radwege und Radschnellwege, die auf Eis gelegt wurden. Dann hat jetzt der Berliner Senat ja einiges gekürzt. Mhm. Aber also ich hoffe und ich war erleichtert, als nun endlich die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes durch, beziehungsweise der Straßenverkehrsordnung und es jetzt einfach den Städten und Kommunen zumindest leichter gemacht wird, zu agieren, wenn sie vor Ort umweltfreundlicher ihren Verkehr gestalten wollen.
Ja. Zwei Dinge noch, was ich sehr erschreckend fand. Das war jetzt auf dem Velobiz Summit, an dem ich leider nicht teilnehmen konnte. Velobiz ist ein Branchenmagazin, bei dem sie die ganze Branche trifft. Ja. Sehr, sehr gutes. Ich konnte leider nicht hinfahren, sehr schade. Und da gab es einen sehr spannenden Vortrag eines Spin-Doctors. Spin-Doctors sind politische Berater, die Politiker, im Wahlkampf helfen und in der öffentlichen Meinung helfen. Und der meinte auch, also jetzt in diesem relativ hastigen Wahlkampf für nächstes Jahr kommt das Fahrrad in keinem einzigen der Wahlprogramme vor. In keinem einzigen, null. Das ist völlig inexistent für die Politik. Und dann frage ich mir manchmal, wie kann das sein und was machen unsere Interessensvertreter? Und da muss ich noch eine Enttäuschung hinterher schieben, leider kann ich nicht ersparen, und zwar es gibt tatsächlich eine Initiative des Branchenverbands ZTV, bei dem versucht wird, die Leistung des E-Bikes zu begrenzen, also auf maximal in der Diskussion 600 Watt, um das Wettrüsten in Anführungszeichen im E-Bike-Markt zu verhindern. Ich verstehe den Hintergrund, ich verstehe bloß überhaupt nicht, wie man dann noch Cargo-Bikes bauen sollen, wie dann schwächere Menschen, die einfach mehr Leistung brauchen, weil sie Kinder hinten dran haben, einen Anhänger, also dass das E-Bike zum wirklichen Workhorse wird, das begrenzt man aus der Angst vor der Überregulierung. Und wie gesagt, da haben wir schon mit drüber gesprochen, ich würde eher der Peter Hornung hat es gezeigt, wenn man auf den Gesetzgeber wirklich zugeht und den Dialog sucht, dann könnte man da schon eine sehr gute Lösung finden, dass wir dem E-Bike als europäische Erscheinung, als ganz wichtiges europäisches Mobilitätsentwicklungsprojekt eine Grundlage legen, die zukünftig diesen Erfolg hier in Europa lässt. Und ich kann bloß hoffen, dass, da haben wir schon drüber gesprochen, the world innovates, Europe regulates, dass man in dem Punkt tatsächlich der ZTV zu einer Einsicht kommt, dass wir sagen, wir setzen, die Industrie setzt sich zusammen, macht wirklich sinnvolle Vorschläge um das E-Bike wirklich auch gedeihen zu lassen, und setzt sich wirklich mit der Politik auseinander. So, aber wie gesagt, das ist.
Vielleicht sollten wir 2025 mal jemanden zu unserem Gespräch dazu einladen. Ja. Zum Beispiel von der ZIV.
Ja, würde tatsächlich sehr gern tun.
Ich glaube, wir könnten die Einschaltquoten sprengen.
Könnte sein. Ich verstehe natürlich den Hintergrund, aber ich glaube, man darf eines nicht vergessen, und das ist teilweise das, was ich echt kritisieren muss. Manchmal fehlt mir so ein bisschen der Glaube, dass das E-Bike von Industrie und auch von den Interessenvertretern wirklich das Potenzial wirklich selber verstanden wurde, was daraus werden kann und was man daraus machen könnte. Und da, ich meine jetzt kein Motorrad, sondern da kann ganz viel entstehen. Aber das ist, wie gesagt, ein Thema vielleicht für einen separaten
Termin. Podcast mit Gast.
Yes. Ja.
Was war die größte Herausforderung für dich persönlich, beruflich?
Ja, das war Hefa. Oder ist immer noch Hefa. Ja,
es Gott ist ja irgendwie Firma. Weil du bist der CEO.
Ja,
sonst sollte es auch sein. Aber was konkret?
Naja, das ist Junge Firmen, es ist wie junge Firmen, ich habe jetzt wirklich viele junge Firmen geboren und eine junge Firma ist wie ein Baby, das irgendwann zum Kleinkind wird und das ist immer, da denkst du, weißt es, aber es ist immer alles anders. Und Hefer ist tatsächlich in einer sehr schwierigen Zeit in dem Markt geboren worden. Wir hätten es eigentlich sehr, sehr gut gehabt, weil wir vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer wahnsinnig gute Karten haben, also von immer sauberes Paket. Aber das ist momentan in einer Zeit, wo Fahrräder verschenkt oder E-Bikes verschenkt werden. Und man ist wirklich wörtlich, sie werden verschenkt. Oder bis der Preis nach Essen, bis es völlig Ultimo ist, einfach aus Panik, hat es uns das Leben sicher nicht leichter gemacht. Für mich, das habe ich vorhin nicht angebracht, weil es, ich glaube, zu sehr jetzt parteiisch gewesen wäre. Für das Umfeld ist diese kleine Firma wirklich extrem gut im Markt gekommen. Und das war für mich so, mal ganz persönlich, also in mir selber, Highlight des Jahres. Aber es war eigentlich auch stimmt und ich würde das nicht tun. Ich bringe es jetzt bloß an, weil ich ehrlich bin, wir haben es gut gemacht, es ist schwierig, aber es ist schon wahnsinnig herausfordernd. Das Gute ist, da reden wir dann vielleicht später drüber, wir glauben mittlerweile ziemlich stark dran, 25, wir glauben mittlerweile fast sagen zu können, wann der Markt wieder back to normal geht, wo es extremen Aufwind geben wird. Also da sind wir mittlerweile, die Anzeichen sind jetzt.
Und da steht eine 5 so. Und keine 6?
Nein, da steht eine 5. Also okay. 25 wird zumindest einmal der Overstock weg sein. Da können wir dann später vielleicht im Ausblick drüber sprechen. Und da freuen wir uns natürlich schon ein Stück weit dran. Das war eins der Learnings, kommt ja dann später. Wo wir dann auch mit der wo man nicht mehr alles selber rudern müssen, sondern wo der Markt einfach sowas wie Wind wieder bietet, dass du mit dem Segel einfach einen Meter machen kannst. Und auf das freuen wir, weil das ist dann der Teil, wo es wirklich Spaß macht. Wenn du nur am Rudern bist, wie alle anderen, also wir haben zum Glück keine Overstock-Probleme oder sowas, das gibt's tatsächlich nicht, weil wir einfach jung sind. Aber es ist sehr mühselig. Mhm. Und das ist herausfordernd. Das ist ehrlich herausfordernd, aber ich weiß, my business is the new, immer das Neue. Und wenn man sich in das Neue begibt, dann muss man einfach mit solchen Themen leben und rechnen. Und trotzdem ist es anstrengend.
Aber entwickelt sich bei einer Marke, die du gebärst, ein eigener Charakter, den du nicht erwartet hättest?
Ja, das ist tatsächlich wirklich so. Wir haben es tatsächlich mittlerweile aufgegeben, jetzt einen Charakter formen zu wollen. Das ist wirklich so eine junge Firma ist wie wirklich ein Kleinkind oder wie ein junger Organismus, der entwickelt sich tatsächlich selber. Du kannst dem nur was vorleben, du kannst ihn nicht erziehen, sondern nur was vorleben, wie bei Kindern. Und es ist wahnsinnig toll zu sehen, wie plötzlich sich ihr eigener Charakter entwickelt. Und der ist nur bis zu einem gewissen Punkt steuerbar. Also eine Marke entsteht immer von innen nach außen. Du kannst nie eine Marke auf dem Reißbrett entwerfen. Ganz am Anfang haben wir es immer probiert, aber vergiss es. Auch die meisten Businesspläne sind Absichtserklärungen und die Realität kommt da meist wirklich ganz anders. Und das ist das Schöne und Spannende dran. Aber es ist tatsächlich immer Rollercoast. Es ist immer wie Baby, wenn es schreit, Baby, wenn Bauchweh hat, Baby, du weißt nicht, was los ist. Das ist Zähne. Mit Firmen, genau. Ja, genau. Jetzt sind es Zähne. Ja, genau. Und das ist tatsächlich Teil, aber das macht einen Reiz aus. Und es ist schön. Hefer kriegt wirklich jetzt eigene Persönlichkeit, die vielleicht tatsächlich ein bisschen anders ist, wie wir erst gedacht haben. Aber das ist wie Wasser, das sucht sich seinen Weg. Und es ist unglaublich schön, dabei zu sein, es zu begleiten.
Hast du jetzt dein persönliches, berufliches Highlight auch schon genannt? Weil das wäre die nächste Frage gewesen.
Ja, das hat auch damit zu tun, aber das sind tatsächlich zwei Dinge. Also das berufliche Highlight dieses Jahres, das spoilert jetzt ein bisschen, das kommt dann später tatsächlich noch. Aber also für mich, in dem Jahr war es tatsächlich und die Eurobike. Erstens mal, weil die Eurobike einfach eine unglaublich tolle Messe ist. Ich liebe sie, auch selbst in Frankfurt liebe ich sie. Und ich mag die ganzen Eurobike-Macher wahnsinnig gern und die Branche, die sie da trifft. Und für mich war mein Highlight tatsächlich, ist jetzt ganz seltsam, wir haben eine Standparty gemacht, am Eurobike-Stand. Und wir waren ganz nervös, so eine kleine Firma, jung, die war bummvoll. Und wir waren alle zu Tränen gerührt, weil einfach ganz viele Leute waren, die ganz neugierig waren und mit uns angestoßen, mit uns gefeiert haben sie und ein Stück weit für uns gefreut haben. Und das ist das Schöne an dieser Branche. Das gibt's, da kommt hin zum Kunst und die ganze, in Anführungszeichen, Konkurrenz ist da. Wobei man das mittlerweile echt eher als Freunde sehe und die haben sich mit uns gefreut und das war schön. Und das war tatsächlich lustigerweise Highlight. Warum? Weil es zeigt hat, dass das eine wahnsinnig menschliche Branche ist und diese Menschlichkeit immer noch gibt und selbst bei der ganzen Schwierigkeit, die der Markt gerade bietet, dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir tatsächlich mit der kleinen Marke in der großen Halle 12, in der Halle zwischen Bosch und den ganzen großen Ankommen sind. Und das war für uns so wichtig. Da siehst du mal, wie begnügsam wir sind.
Bier und Party.
Ja, genau.
Das war unser Highlight. 2024, auch du, mein Leben schaut nicht anders aus. Ja, wie du schon gesagt hast, ein bisschen gespoilert, weil meine nächste Frage wäre, was war dein Eurobike-Highlight 2024? Mhm. Ich ergänze die Frage abseits der Standparty bei Hilfer. Ja.
Mein Highlight war DJI, also dieser Drohnenhersteller, weil der hat den Markt aufgemischt. Der hat auch uns aufgemischt. Wir haben ein eigenes Antriebssystem und eigentlich müsste ich sagen, scheiße. Nee, ich fand's Wahnsinn, ich fand's super. Es ist einfach wichtig für den Markt. Ich glaube, was sollte kein Hersteller, sollte eigentlich im Grunde genommen sein, den Fokus nur auf sich selber haben, sondern wirklich für die gesamte Branche. Und da fand ich das, was die Burschen da geliefert haben, sensationell, weil es den Markt sowas von wach geküsst hat, dass wir jetzt wirklich demnächst andere und sehr interessante Themen im Antriebsmarkt haben werden.
Du sagst wach geküsst, ich habe geschrieben Kick-Ass, eine Marke, DJI, was ja, cool.
Ja,
yes. Ja, ich habe jetzt auch schon von, tatsächlich gestern habe ich mit einem Freund geschrieben, der Kanadier ist, beziehungsweise in Kanada lebt, inzwischen glaube ich auch Kanadier ist, und der für eine Marke arbeitet, die DJI jetzt eingebaut hat, der total begeistert ist. Und ich, ja, mein Gott, wir haben dazu eine Folge aufgenommen, da sprichst du viel drüber, also da kann man einfach reinhören. Ja, das ist natürlich auch tatsächlich einer meiner Highlights gewesen, beziehungsweise ja, also Überraschungen auch. Und deswegen kann ich da nicht viel. Und ich muss schon sagen, ich möchte jetzt nicht noch viel mehr über Eva sprechen, aber euer Rat hat mich schon auch begeistert. Da waren so viele Kleinigkeiten.
Ja.
Das heißt Kleinigkeiten, einfach Details, die das Rad so besonders gemacht haben oder machen, die ich sonst nicht auf dem Schirm hatte. Und vielleicht kommt ja dann aus Regensburg demnächst nochmal so ein Detail.
Genau.
Dass das Ganze noch besonderer macht.
Ja, ja. Das war übrigens, ich führe das alles nicht an, weil wir den ganz klar gesagt haben, das ist keine Werbeveranstaltung.
Wir wollen das auch trennen.
Ganz furchtbar.
Das ist natürlich schwierig, aber wir versuchen es. Ja.
Aber was schon war, unser Urban, heißt das Rad, Urban 7, war unglaublicher PR-Erfolg. Also DPA, wir waren in den ganzen ganz, ganz viel Aufmerksamkeit erregt, war sehr schön.
Habt ihr eine gute PR-Agentur?
Ja, wir haben eine super PR-Agentur. Die Easy und Crystal Communications, yes. Und die uns übrigens schon seit, das wäre, die Easy könnte man mal einladen und könnte mit ihr mal die Geschichte erzählen, wie wir zusammen es kennengelernt haben. Aber das wahrscheinlich, vielleicht wäre ganz
da bräuchte witzig. Man ein bisschen Alkohol dazu, glaube ich.
Da bräuchte, ja,
so wie da ich es kenne zumindest.
Alkohol.
Sich vor ein Mikro hockt, freiwillig.
Ja.
Ja. Aber du, Ziele 2025. ZTV-Gast.
Ja, genau.
Vielleicht könnten wir tatsächlich 2025 so ein paar Sendungen machen, wo wir Gäste einladen.
Ja, finde ich super.
Das ist doch eine super Idee.
Genau. Also ich wäre sofort dabei.
Hier, unser Podcast ist ja auch so ein Ding, das ganz, ganz offensichtlich unsere Zeugung einen ganz, ganz eigenen Charakter entwickelt hat, den wir so so unkontrolliert und wir können nicht viel formen mit uns zwei. Da geht es in alle Richtungen los. Und das ist ja das Schöne.
Super
Idee, notiert. Die freuen sich sicher, die Menschen, wenn wir sie einladen.
Ja, vor allem, ich glaube.
Eine mehr, die andere weniger.
Ja, genau.
Gut, sorry. Du wolltest noch was sagen zu eurem Urban 7? Einfach, dass der Erfolg.
Ja, nee.
Ja. Und also es ist wirklich ein besonderes Bike. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten, natürlich habe ich damals auch erwähnt, dass World Bicycle Relief ein eigenes, also die haben schon seit eigentlich kurz nach Gründung ein eigenes Rad entwickelt für eben den Einsatz. Also sie sind in Afrika aktiv. Hört den Podcast mit Lena an, der vorgehende Podcast sozusagen. Und da haben sie das wirklich sehr einzigartige Fahrrad mit zwei Gängen und zwei Ketten vorgestellt, das jetzt auf den afrikanischen Markt, primär auf den afrikanischen Markt kommt. Ja, welchen großen Trend konntest du 2024 ausmachen?
Also, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass das auf der Eurobike war, hat man der Branche schon angemerkt, dass sie einfach noch viel Neuheiten zurückhält, weil sie einfach die Lager noch frei hat. Was aber Wahnsinn war, ist die ganze Antriebsoffensive. Also im Antrieb ist viel Dynamik drin. Also da kommt viel. Grundsätzlich ist es so, wir werden jetzt sehen, da glauben wir ja ganz stark dran, dass die E-Bikes jetzt durch die riesen Akkus und durch die ganze Technologie, die jetzt reingewandert ist, also vor allem durch die riesen Akkus, jetzt ein Gewicht erreicht haben, das erwarten wir ehrlich gesagt schon lange kippen wird. Das heißt, die E-Bikes werden deutlich leichter. Momentan haben wir es noch relativ stark, dass die E-Bikes nur durch Weglassen leichter werden, also weniger Kapazität, kleiner, winziger Motor, so ein bisschen zurück zum Fahrrad. Und ich glaube, 25 werden wir da sehen, also wirklich komplett voll einsatzfähige E-Bikes, aber deutlich leichter. Dann SUV Cargo nach wie vor rennt, was tatsächlich erstaunlich, also der ganze Fahrradmarkt, der klassische Fahrradmarkt wird weiter stark zurückgehen zum Verschiebung zum E-Bike. Was dem völlig entgegensteht, ist Rennrad und Gravel. Vor allem Gravel, also so dieses, scheint mir so, dass wenn man, entweder man kauft ein E-Bike, wenn kein E-Bike, dann ist es ein Gravel, weil mit Gravel dieser breite Einsatz, der Lebensstil, der mitschwingt und vor allem der breite Einsatz, dass ich fernab von den Straßen überall fahren kann und mit austoben kann, der wird, glaube ich, stark weitergehen. Die Frage ist, ob, da haben wir viel diskutiert und ich glaube es bis heute nicht wirklich, dass es durch Elektrifizierung des Rennrads gibt. Ich glaube, das Rennrad und Gravel, die werden so die Statthalter des mechanischen, des normalen Fahrrads bleiben, bis das Fahrrad irgendwann mal wieder so als Art Revival bekommen wird. Das ist beim Fahrrad schon öfters passiert, dass sie plötzlich ein Motorrad draus entwickelt hat oder plötzlich eine andere Mobilität überholt hat, aber das Fahrrad ist immer wieder zurückgekommen. Also da muss man nur drauf warten. Und ich hoffe ja, dass das E-Bike irgendwann mal wirklich abkapseln kann und eine komplett eigene Kategorie formen wird.
Cool. So. Meine großen Trends, Insolvenzen. Starker Trend. Ja. Von 2023 war Fahrrad.de, oder? Da ging es doch.
Ja.
Ja. Bis jetzt leider gerade frisch advanced Insolvenz angemeldet.
Ja, leider.
Vor ein paar Tagen.
Ja.
Schmerzhaft.
Naja, aber es ist, wie gesagt, eine Mauserung des Marktes. Der Markt mausert sich. Es kommt was Neues nach. Leider, so leid es mir tut für die
Burschen. Und vielleicht bleiben ja dann doch, also für Advance wird es mich echt freuen und ja, Onomotion hat jetzt gerade kundgetan, dass sie das Insolvenzverfahren durchlaufen haben, das ist auch wirklich, ja, good news.
Und es gibt in der Insolvenz immer Riesenchancen auch, also KTM, Motorrad, und weil wir es vorhin hatten, die waren schon mal wirklich komplett sind vor die Hunde gegangen, da hat ja der Stefan Pierer gekauft, der ist ja eigentlich Unternehmensrestrukturierer. Und hat es dann eigentlich zu einer unglaublichen Blüte geführt. Und in sowas steckt da immer eine gewisse Chance, wenn man sie nutzen kann. Manche Insolvenzen kannst du nichts nutzen, da bist du einfach der Abwickel und das war es, so schwer wie es ist. Aber wie gesagt, die Welt dreht sich weiter, es werden neue kommen und das ist das, was mir positiv stimmt. Und viele, die jetzt noch im Markt sind, die werden sie einfach erneuern. Und das ist für den Markt sicherlich gut. Und dann wird der Markt in eine neue Phase eintreten.
Ach, ist das ein schöner, positiver Podcast bisher.
Ja,
super. Wahnsinn. Welches Thema wird 2025 keine große Rolle mehr spielen?
Overstock.
So
wir sind,
positiv.
Der Overstock wird, wenn wir uns ehrlich sind, es sind ein paar große, die tatsächlich jetzt noch den Markt mit vollpumpen. Bis Ende März werden wir nochmal eine unfassbare Schwemme erleben. Also wirklich nochmal.
Wie ist deine Angst aktuell jetzt bezüglich Axel? Dass da nochmal eine Schwemme kommt?
Ja, die wird jetzt kommen. Also die haben anscheinend schon sehr, sehr gut abgebaut. Jetzt haben sie natürlich schon noch was was wir jetzt
sollen an Mitarbeiter wissen, verschenken.
Ich ja,
gehört, das ist eine sehr gute Strategie.
Super, ja.
Die Pierers haben 11.000 Räder, hat der Herr Pierer verschenkt.
Ja, das ist super für die Händler. Die finden Händler ganz toll, wenn das Lager leer ist, also voll ist.
Die Mitarbeitenden, die würden ja sonst sowieso nicht beim Händler kaufen.
Ja, und die, weißt du, die dürfen es dann teilweise versteuern, dürfen es dann nicht weiterverkaufen, kaufen es trotzdem weiter. Also, ja, also wenn man die Fahrräder schon verschenkt, dann weißt eh, wie groß eigentlich, das hätte uns damals schon zu denken geben sollen, weil dann ist die Not schon groß. Nee, also wir glauben, aber der Axel, die müssen ja bis Ende März, gibt es da so eine Art Deadline, bis dahin müssen die manche Zahlen geliefert haben und die können sie, also wir glauben wirklich, wir haben große Zweifel, dass die erreichbar sind, weil ich habe eines gelernt, sehr schön, den Markt, den Preis und das Volumen bestimmt der Markt und nur der Markt. und da kannst du praktisch selber fast nichts tun. Und wenn der Markt es einfach nicht hergibt und nicht aufnimmt, dann kannst du tun und lassen, was du willst. Du musst sie verschenken. Oder jetzt wie Advanced, blöderweise an irgendeinen Restposten irgendwo nur rausschieben. Und da kannst du tun und lassen, was du willst. Das verstehen die Investoren teilweise einfach nicht. Also es ist eine ganz einfache Marktdynamik. Und das heißt, bis März, und da ist ich würde sagen, da ist ein Doomsday. Da ist dann entweder Hop oder Top. Das gilt auch für Peer Industries anscheinend. Dass da, also jetzt im Motorradbereich, aber sicherlich auch beim Fahrrad, dass bis dahin die Dinge geklärt sind. Und wir glauben, vorsichtig positiv sein zu können, dass dann eigentlich die großen Schwämme, also die wirklich die Größe haben, durch die Produktschwämme den Markt so stark zu belasten, dann einfach durch sind. Und sollte nicht von draußen noch eine extrem schwere Krise auf uns zukommen, dann glauben wir schon langsam, dass die Eurobike 25 der Wendepunkt sein könnte und dass dann Anfang 26 der Markt in einen ziemlich harten Gegenschwung schwenken könnte. Das heißt, aus Overstock könnte plötzlich ein kleiner Understock werden. Warum? Es bestellt momentan keiner. Die Vorrate ist ausgeblieben. Das heißt, was du jetzt nicht bestellst, wirst du dann nicht haben. Wenn jetzt der Markt tatsächlich wieder anzieht, und ich glaube, ich wage jetzt eine ganz gewagte These, ich glaube, dass uns da die Nachfrage bei weitem nicht so stark abgerissen ist, wie wir alle glauben. Ich glaube, das ist dieser Corona-Effekt, den wir schon mal ein paar Mal besprochen haben. Und das E-Bike ist wahnsinnig resilient gegen Krisen. Es ist belastet, da brauchen wir nicht diskutieren, aber ich glaube, das Gefühl dahinter, dass keine Nachfrage mehr herrscht, ist eher, weil die Kunden durch unser eigenes Zutun sehr zögerlich wurden. Und jetzt lang für die Entscheidung brauchen, weil sie wissen, es wird immer billiger, ich muss nur warten. Das heißt, viele Kaufentscheidungen werden einfach rauszögert. Und sobald sich dieser Preis, totale Preisverfall irgendwann mal einebbt, wird allein das Zurückgehen zur Normal, plus dass die ganzen vorgezogenen Käufe für Corona plötzlich wieder jetzt alle schon dann wirklich weg sind, dass wir dann wieder in den normalen Rhythmus gehen, könnte dazu führen, dass der Markt an Zugkraft wieder bekommt und dass dann jetzt sind weniger Spieler am gleich großen Kuchen, dass für die Einzelnen ein bisschen mehr überbleibt. Und das könnte dazu führen, dass der Markt nicht mehr so extrem fraktal ist, sondern sie vielleicht ein bisschen, der wird sich sicher noch zusammen konsolidieren. Also bis März werden wir schon noch einige Pleiten sehen. Und es kann dann auch sein, dass es dann noch ein paar große noch richtig hart erwischt. Aber schon langsam glauben wir, was wir von den Händlern hören und die Händlersignale, also nicht was wir hören, sondern die Signale deuten darauf hin und das wäre natürlich Wahnsinn. Dann wäre das Thema durch und hoffentlich lernen wir dann daraus.
Ja, aber also auch ein spannender Gedanke eigentlich, der kam mir jetzt. Wenn du sagst, man hat sich so ein bisschen daran gewöhnt, es wird immer billiger und billiger und man muss jetzt nicht so überall kaufen und man hat ja noch das von vor inzwischen drei Jahren, sagen wir mal. Wenn man spürt, dass die Preise ansteigen, ob dann so ein bisschen so ein Run in Gang gesetzt wird, dass die Leute sagen, jetzt muss ich noch zuschlagen. Und das wiederum so ein Overstock, ein Understock mit forcieren könnte.
Ja.
Und also müssen wir jetzt kaufen.
Ja, und wir haben einfach, die Medien, wir gemeinsam haben die Konsumenten draußen total verunsichert. Ich verstehe das, als sie sagen, jetzt warte mal, komisch, also ganz komisches Bild, vor drei Jahren noch also kaum mit Gold aufzuwiegen und jetzt plötzlich wird es danach geschmissen, irgendwas stimmt doch da nicht. Und das stimmt tatsächlich nur insofern nicht, weil wir, die Industrie, alle miteinander haben wir kollektiv uns total verschätzt. Und das, glaube ich, muss man ehrlicherweise sagen, das ist der Grund. Und das E-Bike an sich ist so eine starke Kategorie, die wird immer ihren Weg finden. Und deswegen ist es kein dämlicher Zweckoptimismus, sondern nee, das ist tatsächlich, das E-Bike hat bis jetzt alle Krisen völlig unbeschadet
überstanden. Ja, wir sind ja keine Dubai-Schokolade oder sowas.
Ja, genau. Hoffentlich werden wir es ja nie.
Ja, weniger positiv fast meinen, welches Thema wird 2025 keine große Rolle mehr spielen. Und das ist natürlich, geht mir so ein bisschen nahe, das Freeride-Magazin und die EMTB. Im Oktober in die Bike integriert. Also man hat alles inklusive in einem Heft. Und das ist Delius Glasing Verlag. Der andere Verlag wäre die Motorpresse. Und die hat verkündet, dass sie Karl, also das urbane Fahrradmagazin, nicht mehr auflegen wird. Und Elektrorad. Ja, und 2025 wird es auch keine Bike Transalp gehen. Sehr lange Tradition, die 2025 leider nicht stattfinden wird, aber dann hoffentlich das Jahr darauf. Ein Zeichen der Zeit, ja. Also die Medien leiden schon auch sehr, sehr, sehr. Und mir blutet nicht nur das Herz, ich bin natürlich auch irgendwie in einer Art und Weise betroffen.
Und das in einer Situation, bei dem die Menschen immer mehr Hunger an Produktorientierung haben. Also wir merken es, Tests sind für Konsumenten unglaublich wichtig. Und je unabhängiger der Test, desto besser. Und wir haben mittlerweile, die Industrie hat mittlerweile das Problem, wir haben kaum mehr Testpartner. Jetzt können wir natürlich sagen, wir sind da selber schuld, weil wir einfach durch Werbung, es wird uns immer vorgeworfen, dass wir Testergebnisse kaufen. Und nein, ganz ehrlich, nein, nein, nein.
Also ich glaube, das kann man nur jetzt mal unterstreichen, dass bei den wirklich, egal ob jetzt Motorpresse, ob Delius Glasing und natürlich MTB News, Nimmsrad, Rennrad News, EMTB News, da ist, das ist getrennt. Und sie wissen auch, ja, die Redaktion weiß ganz genau und genauso die Sales-Teams, sie wissen ganz genau, wenn da was gekauft werden würde, es würde so nach hinten backfeiern. Also es ist eine individuelle Geschichte, da können wir diskutieren ohne Ende. Subjektive Wahrnehmungen, was bist du für ein Fahrertyp, auf was achtest du besonders? Sind hier irgendwie, Birnenäpfel ist ja auch immer so ein Testkriteriumspunkt, wo ja viele schimpfen. Aber also das mit diesem gekauft, die einschlägigen Magazine und Plattformen, wirklich nein. Also da lege ich meinen kleinen Finger also zumindest ins Feuer.
Wir haben es bisher noch nie, geschafft. Also wir haben es nicht wirklich probiert. Bist du angekommen,
weil, mit deiner Bitcoin-Wallet.
Der, ja, okay. Ja, genau. Nee. Und früher, wenn noch wenig vernetzt waren, wir das einfach wirklich die Hinter-, also da waren wir natürlich auch immer wahnsinnig neidisch und die, das heißt doch alles gekauft. Das ist völliger Blödsinn. Man muss es ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt ein Konsument bin, weil das Lustige ist ja, dass es gibt ja Verschiebungen. Das heißt, diese ganzen Produkttests sind mittlerweile als KOLs, Key Opinion Leaders, die ganzen Influencer. Und die sind tatsächlich gekauft. Die sind wirklich hart gekauft. Punkt. Und jeder, der was anderes erwartet, ist Entschuldigung. Und wir machen das tatsächlich nicht, weil wir da sagen, das ist what the hell? Ich meine, wie soll das funktionieren? Und daher sind wir ein bisschen ratlos. Jetzt unsere Magazine, wir arbeiten gern mit den Magazinen zusammen und wir sind natürlich jetzt so kleiner Fisch. Meine Hoffnung wäre, oder mein Tipp wäre, ich glaube, der Business Case der Presse, der hat sich tatsächlich in die Situation geführt. Also sie sind unabhängig und sie sagen, nee, wir lassen uns eben nicht bezahlen und deswegen lohnt es immer weniger, muss man ganz ehrlich sagen. Und weil einfach das Medienkonsumverhalten, früher war der Deal ganz einfach. Du machst Werbung, um Aufmerksamkeit zu generieren im Magazin. Und damit finanziert sie einfach neben den Verkäufen das Magazin. Wie soll sie das Magazin sonst anders finanzieren? Jetzt funktioniert diese klassische Printwerbung in dem Fall nicht mehr. Und daher kommen die Magazine immer größer unter Druck. Aber ganz ehrlich, ich habe auch schon mal den Vorschlag gemacht, dass die Industrie so eine Art Pool, einen finanziellen Pool einrichtet, der einfach finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, damit Magazine unabhängig testen und wirklich unabhängig sind, weil dieser Pool einfach von allen finanziert wird. Und daraus entsteht das. Und das haben wir Medienschaffende vortragen, die hätten mir beinahe gelüncht. Die wären beinahe ausgerastet, weil ich gesagt habe, wir sind ja kein Sozialhilfeempfänger. Und verstehe. Ich würde bloß sagen, pragmatisch gesehen, also ist das im Grunde genommen so ein bisschen wie der, ich sage das böse Wort jetzt nicht, weil sonst werde ich gleich nochmal grillt. Der Hintergrund wäre der, die Industrie braucht unabhängige Meinungen und wir müssen da gechallenged werden, wir müssen uns gegeneinander messen und von jemandem, der nicht beeinflusst ist. Dem man das Zeug wirklich gibt, der testet es und wenn man gut ist, hat man es verdient. Wenn man beschissen abschneidet oder irgendwas falsch macht, dann gibt es immer irgendwelche Wege, dass man nicht gegrillt wird, aber dass du sagst, okay, scheiße, müssen wir nochmal ran. Und das fehlt uns jetzt immer mehr. Und das ist tatsächlich ein Problem. Und ich kenne es selber, ich traue halt einfach auch vielen, vielen Online-Blogs und so weiter halt nur sehr bedingt dem Ganze zu. Und nachdem ich Journalisten kenne, auch dich, und ich weiß, wie überkorrekt du bist und dass da überhaupt nichts zu machen ist, würde ich sagen, hey, die Fahrradindustrie braucht ordentliche Magazine und lassen wir die nicht sterben. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Punkt.
Ja, also zum Beispiel mit MTB News jetzt als Plattform geht es ja sehr, sehr gut. Und mit ihren Schwesternplattformen. Aber du willst keine Monopolstellung. Ja. Das ist nicht das, was man will. Und man will sich auch austauschen. Und man will auch diese Treffen, wo alle zusammenkommen. Wir mögen uns ja tatsächlich auch alle sehr, sehr gerne. Also ich bin ja sowieso unabhängig.
Ja.
Und da blutet es das Herz tatsächlich. Also wenn man das mitbekommt, man da ist auch null Häme im Gange. Und vielleicht das, was du vorhin gemeint hast bezüglich der Eurobike. Was ganz Persönliches, was war dein schönster Radride 2024?
Das war tatsächlich, der war nicht besonders lang, aber der war besonders aufschlussreich. Das war eine Fahrt mit einem Prototypen.
Okay.
Welcher das ist, kann ich jetzt leider nicht sagen, ja. Aber das war Wahnsinn. Es war nochmal eine völlig neue Qualität. Also wirklich toll.
In deutschem Lande oder in China?
Nee, Deutschland. Wir sind da gefahren, wir haben das Ding ausgeliehen, bin gefahren und hatte tatsächlich so ein bisschen Pipi in den Augen, bin ich ganz ehrlich, weil es einfach wirklich ein neues Gefühl ist. Finde ich super. Also ich fand super, ob es der Rest super findet, werden wir dann nächstes Jahr sehen.
Ich hatte auch Pipi in den Augen bei meinen Fahrradfahrten, aber das waren wirklich ganz viele Multiple, weil mein Sommer war so geprägt von Rennradfahren. Mhm. Bei schönem Wetter war ich um 7 spätestens, 6:30, 7 auf dem Rad. Bin raus, der August war so schön, war dann, weiß ich nicht, um 9 schnell in irgendeinen See gehüpft, trocknend auf dem Rad heimgefahren, um 10 am Rechner gesessen. Deine Sportlerin des Jahres?
Also es ist leider ein Mann, und zwar Kylian Mbappé, der Fußballer.
Ja.
Der hat Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres, also grundsätzlich, Fußballer sind nicht die hellsten, ich hoffe, ich tue jetzt nicht falsch, aber die meisten Fußballer sind nicht die hellsten Rhetorikkerzen am Baum. Ich verstehe warum, weil ein falscher Satz und du wirst grillt, das habe ich selber jetzt auch gerade erlebt. Deswegen sind die übervorsichtig, also ich verstehe es. Deshalb hat mir das, was der Kylian Mbappé da erst einmal rhetorisch geliefert hat, dieser Pressekonferenz, wo er einfach vor Rechtsruck gewarnt hat, das hat mich beeindruckt, weil das müsste er nicht tun. Hat er hingesetzt und hat gesagt, Leute, so geht's nicht. Ob es jetzt viel Käufer in Frankreich sei, mir dahingestellt. Aber die hat einfach mal seine Stellung dafür genutzt, mal eine klare Botschaft zu senden. Und das war so, dass ich es ihm geglaubt habe, wirklich glaubt, dass das kommt vom Herzen. Und er war wirklich einfach so Paul hingesessen und hat das in einer Art und Weise kommuniziert, die mich wirklich beeindruckt hat. Und deswegen ist der tatsächlich jetzt, wäre es mein Sportler des Jahres. Es kommt nicht aus dem Fahrrad, aber egal.
Ja, meine auch nicht. Und bei ihr ist es auch nicht die Leistung, die vorne steht. Das ist ganz ähnlich wie bei dir. Naja, nein. Ilona Maher. Glaube ich, spricht man sie aus. Mhm. Sagt dir das was?
Ja.
Ich glaube, allen, die auf den sozialen Medien ein bisschen aktiv sind, sagt es was. Rugby-Spielerin, ich glaube, aus Vermont kommend,
ja.
Die hat ja neben Snoop Dogg die beste Unterhaltung aus Paris geliefert.
Ja.
Und ich habe, also natürlich wurde sie mir ausgespielt und ich dachte, what is this? Am Anfang dachte ich, das ist irgendwie fake. Und da hat sich jemand eingeschlichen, der witzige Sachen produziert. Und das ist aber tatsächlich selbst, hat inzwischen, glaube ich, irgendwie über 4 Millionen Follower auf Instagram, war bei Dancing with the Stars.
Ja.
Und sie ist schon ein Apparat, wirklich ein Kraftpaket vorm Herrn. Und ja eben, die ihren kraftvollen Körper so cool inszeniert oder nicht inszeniert, sondern in den Ring wirft irgendwie und so selbstverständlich und so viel Humor, Witz und eben auch mit ihrer Selbstverständlichkeit, glaube ich, sehr viele Mädels da draußen inspiriert und sagt, hey, scheiß drauf, was da für Sprüche kommen. Das bin ich, das ist mein Körper und ich bin so. Und ich glaube, Rugby wird jetzt in Amerika dann Female Rugby einen kleinen Aufschwung erleben. Also die hat mir sehr, sehr gut getaugt und ist immer noch sehr unterhaltsam. Deine sportliche Entdeckung 2024?
Meine sportliche Entdeckung bin ich selber. Und zwar nicht einmal als Sportler, sondern
Eisbaden.
Nein, ich bin Fußballtrainer.
Bist du?
Und zwar Privattrainer von meinem Sohn. Okay. Weil mein Sohn, der Luisi, der ist jetzt total, also der hat sich nie für Fußball für nichts interessiert und jetzt plötzlich hat es völlig einen Scheiter umgelegt. Der ist völlig Fußball wahnsinnig. U8.
Okay.
Und ich wohne in Neuried, Stadtrand München, und der TSV Neuried ist sehr, sehr erfolgreich, was Nachwuchs betrifft. Also da gibt's Wartelisten und du musst dich in den musst die reinspielen, du musst die bewerben und kriegst dann Probetrainings.
Oh mein Gott.
Und ist völlig absurd. Und der Luis hat es jetzt geschafft, wir haben trainiert wie die Sau, wir zwei, und es hat unglaublich Spaß gemacht. Und er ist ja der neue Manuel Neuer, also merkt euch den Namen Luis Tuspas, das ist der neue Manuel Neuer, weil er natürlich einen hervorragenden Trainer hat. Und seitdem spielt wieder Fußball und wir zwei haben da wirklich ganz viel am Start, schauen uns ständig Manuel Neuer Videos an, wie die trainiert, und macht unheimlich Spaß. Macht so viel Spaß, dass ich mir eigentlich denke, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, dann ehrenamtlich als, ich meine, als Fußballtrainer kannst du wahrscheinlich nicht brauchen, aber da was zu tun wär super. Also mir macht es heiden Spaß mit dem Luis und wir sind natürlich wahnsinnig stolz, dass es jetzt geschafft hat. Und das ist meine sportliche Entdeckung. Das war es dann auch schon sportlich, weil ich habe einfach zu wenig Zeit, bin ich ganz ehrlich. Wobei, stimmt nicht, meine Prioritäten liegen falsch. So ist es ja richtig.
Ja. Statt Podcast. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Meine sportliche Entdeckung 2024 tatsächlich, mein Gravelbike, das ich endlich gekauft habe und es nicht bereue und jetzt in der Übergangszeit so gerne fahre. Bei Temperaturen, wo das Rennrad natürlich schon längst rausfällt. Und feiere ich total. Ich kann alles nur nachvollziehen, was über Gravelbikes gesagt wird. Du, eine berühmte Person, die du vermissen wirst, weil sie ja verstorben ist oder besser wäre es, sich zurückgezogen hat, sich verabschiedet hat?
Ja, es ist tatsächlich
keine
so.
Keine Politiker jetzt, gell? Also da
Also da würde mir jetzt...
Also die du vermissen wirst, muss man dazu sagen. Nee.
Ja, da würde ich jetzt wenig vermissen. Ja. Nee, was ich tatsächlich jetzt vermisst, ist Quincy Jones, der dieses Jahr verstorben ist. Ja, Quincy Jones ist tot.
Wieso sagst du sowas? Das hätte ich jetzt, ich habe das auf meiner Liste, also ich habe ihn auf meiner Liste und das hätte ich niemals erwartet, Alex, dass du das sagst.
Ja, doch. Quincy Jones, Wahnsinn. Jazzmusiker, dann komplett den ganzen Jazzrock damals, oder Fusion, eigentlich der Vater des Fusion. Und die meisten werden es gar nicht wissen, aber das ist der Produzent, Michael Jacksons, unglaublich der Mensch, der hat unglaublich gute Musik gemacht. Und ich bin ja verkappter Musiker, Schlagzeuger vom Herrn, also der schlechteste Schlagzeuger der Welt wahrscheinlich, aber Wahnsinn. Und der wird mir wirklich fehlen, weil der war immer für Überraschung guter Mensch.
Ja, also das nimmt mir jetzt ein bisschen die Luft, weil, wie gesagt, Quincy Jones, ich meine, er ist älter geworden. Es ist nicht so irgendwie so überraschend wie bei Prince oder George Michael, wo es mir wirklich sehr nahe gegangen ist. Und dann habe ich noch überlegt, Abschiede. Aber die haben mich alle nicht so berührt. Also Nadal hat mich nicht so berührt. Andy Murray hat mich nicht so berührt. Vielleicht eben, weil sie schon ein gewisses Alter erreicht haben. Und du gedacht, geht doch bitte, der Körper, schaut euch doch mal an. Oder Greg Minnaar auch bei den Downhillern. Oder Cavendish, das ist alles so. Ja, passt auch, dass sie jetzt mal in Ruhe gehen. Aber tatsächlich, ja, Quincy Jones. Crazy, wir zwei.
Ja.
Noch eine Frage, die ich hätte. Was war für dich ein einprägsam absurdes Ereignis? Jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber der gesamte Fahrradmarkt.
Okay.
Das ist die Absurde, es ist völlig komplett gaga. Also ich habe schon viel erlebt in meinem irdischen Dasein, aber was da in diesem Fahrradmarkt passiert ist und jetzt in den nächsten 3 Monaten noch passieren wird, spottet jeglicher Beschreibung. Also viel erwartet, aber das nicht.
Okay. Bei mir war es tatsächlich konkreter die Eskalation zwischen Bea Zaug und den Koreanern bei Scott. Also dieser Machtkampf, der dann ja im Frühjahr wirklich, also die Polizei musste gerufen werden. Eben dieses Duell zwischen dem eigentlichen oder Ex-CEO, der versucht, seine Position zu halten, und Young One Corporations, dem Mehrheitseigentümer. Das war wirklich sehr absurd für die Fahrradindustrie, weil wir ja gehört haben, dass im Grunde die Fahrradindustrie es, du hattest es auch erwähnt, die Kleinen begeistern dich, die großen Konzerne, die wackeln und versuchen, sich wieder einzupendeln. Es gibt wirklich wunderbare Leute und wie du auch gesagt hast, ich feiere die Eurobike immer sehr. Tolle Veranstaltung, ich fahre da sehr, sehr gerne hin. Und da bestätigt sich das auch immer wieder. Es ist keine glückselige Harmonie, das ganz sicher nicht, aber...
Ja. Das Verrückte ist ja, man ist ja Spinne nicht feind, aber Spinne neidisch. Das Problem ist, dass die Produkte so wenig, also Sie haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, die Produkte sind ja zum ganz großen Teil wirklich völlig identisch. Das heißt, die Abgrenzungspotenziale, Differenzierungspotenziale oder Merkmale sind ja extrem gering. Und da wird um jedes Schräubchen Innovation gekämpft. Und dementsprechend gibt es also wirklich Patentschlachten. Und da wird es wirklich, da geht es ganz, ganz wild her. Man vergönnt dem anderen nichts. Und am Abend gehen wir gemeinsam aufs Bier. Und dann war es wieder und dann ist der Nächste wieder dran.
Plötzlich arbeitet man miteinander.
Genau, plötzlich miteinander. Der,
zwei Jahre später dann doch wieder nicht, ja.
Die Außendienste fahren raus, machen die Marke schlecht, es gäbe es kein Morgen. Zwei Wochen später sind sie bei der Marke. Das muss dann auch mein Händler erklären. Und das ist das Schöne. Ich muss jetzt wirklich alle warnen, die vorhaben, in die Fahrradindustrie zu gehen. Also wenn du mal in der Fahrradindustrie bist, du kommst nicht mehr raus. Du bist schwer vermittelbar. Und das Zweite, du möchtest da nicht mehr raus. Also das ist tatsächlich so. Es ist eine völlig irre Branche, die sich sicherlich jetzt in Anführungszeichen professionalisieren wird. Da wird vieles von den wilden Dingen werden ein bisschen gemäßigter werden. Es wird ein bisschen strukturierter werden, alles, was vielleicht nicht schlecht ist. Aber also man sieht es immer.
Die Standpartys wird es immer noch geben.
Hallo. Nächstes Jahr wieder. Wahnsinn.
Was hast du 2024 dazugelernt oder entdeckt?
Ja, ich habe für mich. Also ich bin ganz ehrlich, für mich eine unglaublich bahnbrechende Entdeckung gemacht. Ein Gedanken, der eigentlich völlig naheliegend ist. Und jetzt wird jeder sagen, mein Gott, der Tuspas, also die hält sich an Kerze am Baum, ist er nicht. Das weiß ja jeder. Aber für mich, ich habe ja schon so manches kleines Firmchen gegründet, war damals mit Heilberg, hat mir einen Irrenlauf, sind ja innerhalb von 5 Jahren wirklich, haben alles überholt, was zum Überholen war, Specialized sind und
so. Du bist jetzt gerade jetzt ein Cliffhanger, ich schaue schon mit den Füßen.
Ja, schau hier. Also, was ich gelernt habe, ist, du kannst, jetzt kommt eine ganz steile These, du kannst mit einer noch so guten Idee und mit noch so einem guten Team nie eine erfolgreiche Firma aufbauen. Es geht nicht. Wenn aus dem Markt kein Momentum kommt. Stell dir vor, also ich vergleiche so, ich habe für mich das Bild gefunden, du bist, wenn du eine Segelregatta gewinnen willst und kein Wind herrscht, dann bist du am Rudern. Dann sind wir alle bloß am Rudern. Und der ein bisschen Wind erhascht, der hat plötzlich einen riesen Vorteil. Das ist aber ehrlich gesagt nicht seine eigene Kraft, sondern es ist einfach das Gespür für Wind, Gespür für Trends, Gespür für wo geht denn was. Und das ist unglaubliche Kunst, aber es ist eigentlich völlig naheliegend. Und wir haben zum Beispiel, das habe ich jetzt damit gemeint, dass wir 24 Jahre komplett selber rudern haben müssen, weil der Markt gibt keine Volumen, keine Preise und kein Sog her. Bei Heilberg damals haben wir genau gewusst, wo der Wind ist. Wir wussten ganz genau, dass das Thema E-Mountainbike der next hot shit ist. Und haben unser Segel, damals schon ein großes Segel, weil die Firma schon ein gewisses Alter hatte, genau in diesen Wind gehängt und hatten dann auf einen Schlag ein Momentum, dass wir nur, da mussten wir nur steuern, nicht nur navigieren, aber nicht selber rudern. Und das ist das, was wir tatsächlich, was für mich für großes Maß an Seelenheil für mich herrscht, weil ich habe nämlich bei Wind jetzt auch durch wildes Rudern versucht, das Ganze zu steuern. Und jetzt haben wir, im Grunde genommen, haben wir die Nase kommen, Finger, und dann schauen, wo ist der Wind? Da ist Wind, da gehen wir jetzt hin, da gehen wir jetzt rein. Und da werden wir segeln. Und das ist das, was wir, also da bin ich mir fast sicher, nächstes Jahr segeln werden und dann nicht mehr rudern, sondern tatsächlich steuern. Und das ist für alle, die da draußen jetzt Unternehmen gründen, sucht's Wind. Ihr selber könnt das niedersegeln. Also du kannst das Segelboot einfach durch Rudern, kannst keine Regatta gewinnen. Ihr müsst schauen, wo Wind ist. Sucht Wind, und der Wind kommt immer aus dem Markt. Ist im Markt kein Wind, dann ist es vielleicht die falsche Nische, die falsche Kategorie oder die falsche Zeit. Deswegen ist Timing so entscheidend, ja, weil es manchmal Timing. Windphasen gibt. Und da hängt es das rein. Baut Segel und keine Ruder. So, und das ist für mich ein großes Learning gewesen. Ich habe jetzt fast 49, oh Gott, ich weiß es gar nicht, werden müssen, damit dieses ganz, ganz einfache und super naheliegende Bild für mich klar wird.
Boah, hey, so. Jetzt komme ich hier mit meinem Tipp. Wir müssen sowieso Gas geben, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Es ist Wahnsinn.
Ja, scheiße.
Mein Tipp, was habe ich entdeckt? Natürlich viel mit KI gespielt. Bin, wie gesagt, immer noch sehr bei Claude hängend und habe sehr viel mit Notebook LM gespielt. Wenn das jemand noch nicht ausprobiert hat, dort kann man ja PDFs, jegliche Informationen, was auch immer man hat, einfache Links einspeisen und daraus werden dann Podcasts, und zwar sehr überzeugende und unterhaltsame. Das habe ich entdeckt. Boah, wir müssen wirklich Gas geben. 3 Wörter, die dein Jahr zusammenfassen.
Anstrengend, irre und am Ende doch sehr positiv. Ja, wobei das letzte ist jetzt super, super oberflächlich. Aber anstrengend irre beschreibt und im doch einen charmanten Sinn verrückt.
Charmanten Sinn verrückt. Bei mir sind es Korea, Olympiaberg, gefrorene Weintrauben. Ja. Welches Buch sollen wir über die Feiertage lesen? Welchen Film schauen oder was ausprobieren?
Buch lesen würde ich vorschlagen, Shoe Dog von Phil Knight, das ist der Knight-Gründer. Das Buch war tatsächlich, wie ich das durchgelesen habe, dann ist eben genau das, was ich vorhin das mit dem Wind und Segel beschrieben habe, ist wirklich, hat aus diesem Buch angesprungen, weil die haben wirklich das Ding gegründet, das ist vom Tag 1, haben die einfach sind im Wind gestanden und haben im Grunde genommen, die waren ja immer praktisch bankrott, aber aus Erfolg bankrott. Und da ist mir das kann man ist wahnsinnig inspirierend zu lesen.
Mein Tipp, auch ein Buch, Dirk Brockmann, Im Wald vor lauter Bäumen. Mm. Der ist Komplexitätsforscher, kennst du den?
Sag mal was, ja.
Und Physiker. Und der sucht sehr unterhaltsam und auch verständlich, sogar für mich, nach Mustern und Zusammenhängen und eben Gesetzmäßigkeiten in dieser komplexen Welt. Und da geht es auch sehr um ja, so Dinge wie Schwarmverhalten. Er überträgt das von der Natur auf uns Menschen, sehr nachvollziehbar. Oder Entscheidungsprozesse oder eben die Radikalisierung und ist eine Annäherung überhaupt noch möglich? Und wenn ja, wie oder warum nicht? Das ist mein Tipp. Hast du ein Radgeschenk-Weihnachtstipp?
Ja. Leute, kauft euch schnelle Ladegeräte.
Okay.
Gewöhnt euch an schnelle Ladegeräte, kleinere Akkus, schneller laden. Das ist die Zukunft. Damit haben wir weniger große Akkus. Die Räder werden leichter. Und wenn man ein Ladegerät hat, das schnell ist und das man dabei hat, dann wird man nie wieder Reichweitenprobleme haben. Und wir haben keine 30-Kilo-Bomber, die einfach nicht mehr fahrbar werden.
Sehr gut. Mein Tipp ist, macht mit bei der World Bicycle Adventsverlosung, heißt es. Spendet, ihr habt die Chance auf ganz tolle Produkte. Ansonsten, was ich mir wünschen würde, sehr, sehr dringend, dass mir einfach mal jemand schenkt, ich putze dein Fahrrad. Und dann wünsche ich mir persönlich, dass es 2025 mit Alex Tuspas und mir so weitergeht.
Ich auch.
Ich brauche diese witzigen Momente, damit
yes.
ich als und wirklich fröstelnde Person immer wieder schön auftaub. Alex, möchtest du auch was dazu sagen?
Ja, dass ich der Rad putzen werde.
Nee, das machst du nicht.
Doch, mach ich schon. Mach ich sogar gern.
Nee,
ich putze wahnsinnig gern, ich bin aber wahnsinnig pedantisch. Das Ding wird dann, also. Ich habe 14 Schlagzeuge. Ich habe alte Schlagzeuge gekauft und habe sie komplett restauriert und das mache ich total gern, weil das hat so was. Ist
also ein Schlagzeug bringe ich dir nicht vorbei, aber mein Fahrrad. Ja,
nee. Oh Gott, ich hätte ein paar zu verkaufen.
Hey, lieber Alex, vielen lieben Dank für den heutigen Abend und all die Abende, die wir zusammen verbracht haben 2024. Es war mir ein großer Test. Nein, es war ein großes Fest. Und ja, ich hoffe, ihr feiert ein wunderbares Weihnachten unter dem Tannenbaum in wenigen Wochen. Hey, Tagen. Ja. Oh Gott.
Oh Gott, scheiße.
Wir zwei hören uns 2025 wieder. Ende des Monats gibt es noch eine Nimm's Rad-Folge mit Little John Bike CEO Robert Peschke. Auch spannend. Aber bis dahin allesamt Happy, Merry, Jolly Christmas. Und vielen Dank fürs Zuhören. Nehmt fleißig das Rad. Bon Natale.
Schöne Zeit. Ciao.